lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
Und mein Name ist Richard.
Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Immer abwechseln und immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird.
Genau so ist es.
Tja, und Richard, weißt du was?
Nein.
Wir sind angelangt bei Folge 429.
Ja, 429, sehr gut.
429. Und weißt du noch, worüber wir letzte Woche gesprochen haben?
Ja, du erzähltest die Geschichte eines sehr untriebigen Fälschers, der alte Schriften gefälscht hat. Simonides, wenn ich ihn richtig in Erinnerung habe.
Richtig. Genau.
Simonides, sehr faszinierend.
Und ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht.
Okay.
Die gute ist, es gab keine Beschwerden, was Aussprachen angeht.
Gut.
Die schlechte ist, es gab aber Rückmeldungen zu meiner Behauptung, dass der Athos, also der Berg, wo diese Klöster sind in Griechenland, auf einer Insel liegt.
Oh.
Es ist nur halb richtig. Es ist nämlich eine Halbinsel.
Nur halb richtig. Hervorragend. Sehr gut.
Genau.
Tja, Halbinsel. Gut.
Halbinsel, genau. Und ja, mehr Feedback kommt dann in den Feedgag, der dann auch bald ansteht.
Ja.
Dann würde ich sagen, Richard, gibt es irgendwas Hausmeisterliches, was du noch loswerden willst?
Vielleicht unser Buch. Es ist ja noch vor Weihnachten. Also wer noch kein Weihnachtsgeschenk hat und gern Geschichten verschenkt in geschriebener Form. Wir haben ein Buch geschrieben, das heißt Geschichten aus der Geschichte, so wie der Podcast. Es ist voller neuer Geschichten. 19 sind Geschichten, die wir hier noch nie erzählt haben. Eine haben wir schon erzählt, aber die hat einfach thematisch so gut dazu gepasst, dass sie auch drin ist. Und ja, das gibt es überall, wo es Bücher gibt.
Genau. Also wer gerne unseren Podcast verschenken möchte hat oder eine Möglichkeit sucht, unseren Podcast zu verschenken und ihn vielleicht auch anderen Leuten näher zu bringen, die sonst nicht Podcast hören. Ich glaube, das Buch wäre eine gute Gelegenheit dazu.
Ja, spricht auch gar nichts dagegen, das für sich selbst zu kaufen.
Natürlich, ja.
Ja, auch möglich.
Sehr gut.
Gut.
Dann würde ich sagen, Richard, gehen wir doch über zum nächsten Teil dieser Folge, der da heißt, warte mal, ich schaue mal auf meinen Stichwortzettel, Richard erzählt eine Geschichte.
Hervorragend vorbereitet. Ich danke dir.
Richard, hast du was vorbereitet?
Ich habe etwas vorbereitet. Daniel, es gibt einen Krieg, dessen Ursache ist so ulkig, dass er deshalb immer wieder gern in Listen genannt wird. Ja, in so Listen, wo es heißt, ulkige Kriegsursachen. Ja, die dümmsten Kriegsursachen. Warum brach ein Krieg aus? Das ist einer dieser Gründe. Und dieser Krieg beginnt laut diesen Darstellungen im November 1325, und zwar als eine Gruppe von Soldaten der italienischen Stadt Modena in Bologna, der Stadt Bologna, eindringen und einen Holzkübel entwenden.
Mhm.
Ja. Angeblich für Bologna so eine Demütigung, dass sie gegen Modena in den Krieg ziehen. Ist eine lustige Geschichte, nur stimmt sie halt so nicht.
Okay.
Tatsächlich ist es nämlich so, dass dieser kriegerischen Auseinandersetzung, die tatsächlich stattgefunden hat und später dann auch als der Eimerkrieg in die Geschichte Einzug fand, dass dieser Krieg eine Vorgeschichte hat, die tiefgreifender eigentlich gar nicht sein könnte.
Mhm. Ja.
Es waren nämlich vorher vor allem zwei große Dinge nötig, die passieren mussten, damit wir im Jahr 1325 an genau jenem Punkt angelangen, der diesen Krieg tatsächlich ausgelöst hat. Genau diese Entwicklung, die im Eimerkrieg mündet, die werden wir uns in dieser Folge anschauen.
Eimerkrieg, deshalb absurde Kriegsanlässe.
Okay. Ja, okay. Der Eimerkrieg.
Ah.
Tatsächlich liegt nämlich die Wurzel dieses Konflikts schon einmal in der Struktur Italiens im 14. Jahrhundert. Genauer in der Struktur Italiens, wie sie sich nach dem Ende des Karolingerreichs herausgebildet hat. Wie du jetzt wahrscheinlich schon hörst, wir werden tief eindringen in die mittelalterliche Geschichte Italiens. Bevor wir uns also jetzt diesen beiden Kontrahenten in diesem Konflikt widmen, also Bologna und Modena, werde ich jetzt kurz einmal umreißen, wie diese mächtigen Stadtstaaten, wie sie im Laufe des Mittelalters in Italien entstehen haben können. Ja, und ich finde, es ist ein sehr faszinierender Prozess. Es ist so, mit dem Ende der Karolingerzeit, ja, das Karolingerreich endet so ungefähr ums Jahr 900 herum, beginnt dann in Italien eine Phase großer politischer und auch sozialer Veränderungen. Also es gibt ein Machtvakuum, das entsteht dadurch, dass diese zentralisierte kaiserliche Autorität nicht mehr so vorhanden ist. Und das führt dann zur Herausbildung lokaler Mächte und auch zu einer Zunahme der Feudalisierung. Also du hast Landherren, du hast den Landadel und diesem Landadel wird zugearbeitet, wenn man so will.
Aber das heißt, die Karolinger, die verbindet man ja vor allem immer mit dem Frankenreich, oder? Mhm. Also das heißt, die haben auch den, wie weit haben die im Süden noch geherrscht? Also nur wahrscheinlich Norditalien, nehme ich an.
Vor allem Norditalien, mhm. Ja. Im 10. und im 11. Jahrhundert wachsen deshalb in Italien die Städte an. Sie wachsen vor allem an aufgrund des Handels und des Handwerks. Ich meine, vor allem ist es der Zugang zum Meer, aber es ist natürlich auch die Landwirtschaft, die hier eine große Rolle spielt. Und diese Entwicklung führt dann zu einem Anstieg der städtischen Bevölkerung und führt dann auch zu weiterem Wohlstand. Und aufgrund dieses Wohlstands, der sich jetzt ausbreitet, der auch das Selbstbewusstsein und auch das Selbstverständnis dieser Städte beeinflusst bzw. fördert, als Reaktion darauf beginnen die Stadtbewohner und Bewohnerinnen sich von dieser feudalen Kontrolle zu emanzipieren, also vom Adel. Was sie aber auch machen, ist, sie beginnen sich von den Bischöfen zu emanzipieren. Es ist ja so, ich habe gesagt, das Karolingerreich zerfällt. Und weil diese zentralisierte Autorität nicht mehr existiert, fokussiert sich das einerseits auf den Adel, aber eben auch auf die Bischöfe. Die Bischöfe, die eigentlich in erster Linie geistliche Macht ausgeübt haben, die üben jetzt auch zunehmend weltliche Macht aus. Erhalten damit also auch neben ihrer geistlichen politische und vor allem territoriale Macht. Mhm. Ja, haben viel Land, das sie verwalten und kriegen daraus auch Geld. Mit dem Erstarken der Stadtbevölkerung ändert sich das aber. Zunehmender Reichtum der Händler und der Handwerker sorgt dann für Konflikte zwischen den städtischen Eliten und den Bischöfen. Und für viele dieser Bewohner der Städte ist diese bischöfliche Macht dann eher Hindernis für ihre eigenen wirtschaftlichen und politischen Ambitionen. Sie streben deswegen nach mehr Autonomie, nach Selbstverwaltung und das führt natürlich zu Spannungen und teilweise auch zu offenen Konflikten mit den Bischöfen. Und es ist dann aber eine gewisse Wechselwirkung, die bedingt, dass viele Bischöfe ihre Ländereien, aber auch ihre eigenen Privilegien mehr oder weniger verkaufen oder verpfänden. Es ist ja so, die Städte, die sich herausbilden, die sind vorzüglich für alle, die drin wohnen. Je mächtiger so eine Stadt wird, desto mehr Kontrolle üben sie auch dann auf die Dörfer außerhalb dieser Stadt aus. Und die Bewohner und Bewohnerinnen dieser Gegend, also dieses Landes rund um die Stadt, die haben aber nicht die gleichen Privilegien wie die, die in der Stadt wohnen. Mhm. Deswegen wollen sie in die Stadt ziehen und es beginnt dann so eine gewisse Landflucht, ja, im 11. Jahrhundert. Und eine Landflucht, die wie Elke Götz, die ja hervorragendes Überblicksbuch über das Italien des Mittelalters geschrieben hat, so wie sie das beschreibt, führt es bald zu gröberen Problemen. Einerseits für den Adel, aber vor allem auch für die Bischöfe. Die sind jetzt abhängig von den Abgaben der Bevölkerung am Land. Wenn jetzt aber so viele Menschen beschließen, in die Stadt zu ziehen, weil sie sehen, dass sie hier auch unabhängig von ihren Lehnsherren ein Leben aufbauen können, dann verliert das Land und damit auch Adel und Klerus wertvolle Einnahmen. Was wiederum bedeutet, dass sich die Bischöfe öfter mal Geld leihen haben müssen und auch Ländereien oder sogar ihre Privilegien verpfändet haben. Mhm. Und die Kommunen werden immer mächtiger, sie schaffen sich jetzt eigene Regierungsstrukturen und es ist ein Prozess, der nicht überall gleich funktioniert. Ja, in einigen Städten behalten die Bischöfe eine sehr bedeutende Rolle, in anderen werden sie fast vollständig von der bürgerlichen Elite verdrängt. Dieser veränderte Status der Bischöfe ist also so ein bisschen eine Spiegelung dieser allgemeinen Verschiebung weg von diesen feudalen Strukturen zu dieser städtischen Gesellschaftsordnung. Gleichzeitig bedeutet es natürlich auch, dass es für den Adel am Land jetzt nicht mehr so interessant ist. Also der Adel zieht deswegen auch in die Stadt und das hat, ich weiß nicht, ob du das schon mal mitgekriegt hast in deinen Recherchen, das hat eine sehr ulkige Auswirkung auf das Stadtbild dieser Städte, in die dieser Adel zieht. Es ist ja so, Adel sieht sich weiterhin als über dem Bürgertum stehend, mhm, will aber trotzdem in der Stadt sein, um diese Vorteile der Stadt zu genießen. Die Stadt will den Adel auch dort haben, weil der Adel, das sind die einzigen, die tatsächlich kämpfen dürfen. bzw. verteidigen dürfen. Also ziehen diese Adelsfamilien in die Stadt, wohnen aber nicht in denselben Häusern wie das Bürgertum, sondern sie bauen sich eigene Türme. Mhm. Sie bauen sich schmale, aber hohe Türme, die, so wie es beschrieben wird, relativ ungemütlich zum Leben waren, aber zumindest bedeutet haben, dass der Adel jetzt auf die Stadtbevölkerung runterschauen kann, mhm. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und viele dieser Städte, die haben im Mittelalter, wie soll ich sagen, einem Igel geglichen, weil sie so viele dieser Türme gehabt haben. Also es gibt einen zeitgenössischen Reisenden Benjamin von Tudela, der behauptet, in der Stadt Pisa 10.000 Türme gezählt zu haben.
Ja.
10.000. Ist natürlich übertrieben. Ja. Aber jedes Adelsgeschlecht hatte seinen eigenen Turm, deswegen hatten die auch den Namen Geschlechtertürme.
Ich weiß nicht, ob du es weißt, Richard, aber Regensburg ist bekannt für seine mittelalterlichen Türme.
Aha, die, auch Geschlechtertürme.
Ja, weil Regensburg gilt ja als die nördlichste Stadt Italiens.
Aha.
Und weil eben diese ganzen Türme noch erhalten sind, es sind halt von den reichen Patrizierfamilien gebaut worden Aha. und sind immer noch erhalten. Und Regensburg ist eine der wenigen Städte in Deutschland, in denen diese Stadtstruktur noch sichtbar ist.
Hervorragend. Dann muss ich ja gar nicht so, weil ich hätte als noch existierendes Beispiel, hätte ich da den Garisenda-Turm aus Bologna genannt. Ja. Ist einer von zwei, sie heißen sogar schiefe Türme von Bologna. Mhm. Beziehungsweise der eine ist der schiefe Turm, ich weiß nicht, ob der andere auch schief ist. Aber es gibt noch zwei solche Türme in Bologna, die eben auch heute noch das Stadtbild prägen, weil sie so hoch sind. Mhm. Und zu jener Zeit, also im 12., 13. Jahrhundert, waren es mehr als zwei. Es waren halt in jeder Stadt hast du wirklich Dutzende oder vielleicht sogar Hunderte dieser Türme gehabt. Aha,
interessant.
Übrigens, falls du dich fragst, der schiefe Turm von Pisa ist natürlich kein Geschlechterturm. Das war eigentlich ein Glockenturm.
Mhm.
Ja. Der dazu gebaut worden ist, zur Kathedrale.
Den habe ich dieses Jahr, also nicht zum ersten Mal gesehen, aber seit langem mal wieder gesehen. Und Aha. das ist so lustig, weil wenn du da davor stehst, sind tausende Leute, die versuchen, weißt du, die diese Fotos machen.
Ja, ja. Aber wenn du es nicht im richtigen Winkel siehst, dann schaut es halt immer nur so aus, als würden sie ihre Hand so wegstrecken.
Ja, irgendwann. Genau. Absurd.
Hast du auch so ein Foto gemacht?
Ich habe es nicht versucht.
Du hast nicht versucht, okay, gut. Let's move on. Also dieser Vorgang dieser Städte, die dann zu freien Kommunen werden, sich quasi loslösen, was die weltliche Autorität angeht von den üblichen Strukturen. Da ist die erste, die ihre Unabhängigkeit erlangt, Pavia im Jahr 1024. Nach Pavia folgen dann im 11. und 12. Jahrhundert etliche weitere Städte, wie zum Beispiel Mailand, Florenz, Genua und Venedig. Vielleicht noch so ein bisschen zur Verwaltung in diesen Städten, in diesen freien Kommunen spielen dann irgendwann Konsuln auch eine zentrale Rolle, die quasi die Angelegenheiten des Bürgertums vertreten sollen, sind selbst oft wohlhabende und einflussreiche Bürger, die gewählt werden, um die Stadt zu regieren. Diese politische Struktur allerdings, die variiert auch von Stadt zu Stadt. Ja, also es gibt oft eine Volksversammlung oder einen Rat, der so die breiteren Interessen der Gemeinschaft repräsentiert. Wir dürfen uns aber nicht so vorstellen, als hätte jetzt die Stadtbevölkerung, das Bürgertum hier die komplette Macht übernommen. Meistens ist es auch so, dass die Stadt schon von den adligen Familien regiert wird und diese Volksversammlungen oder dieser Rat auch mehr oder weniger das einfach nur so durchwinken, was eigentlich schon beschlossen worden ist. Das sorgt natürlich auch dafür, dass Konflikte mit den Feudalherren und mit dem Adel so an der Tagesordnung bleiben. Es ist auch so, dass diese Herausbildung dieser lokalen, selbstbestimmten Machtzentren, die relativ autonom agieren, dass das natürlich auch für Auseinandersetzungen mit anderen solcher Machtzentren sorgt. Ja. Meistens sind es wirtschaftliche Interessen, die dafür sorgen, dass diese Städte dann nicht in Frieden nebeneinander leben können. Zum Beispiel ist es so, dass jede Stadt dann gern den bischöflichen Amtsbezirk für sich reklamiert hat. Er hat gesagt, der Bischof sitzt bei uns, deswegen geht dieser bischöfliche Amtsbezirk für uns. Da ging es vor allem darum, dass man geschaut hat, welche Pfarre ist innerhalb dieser Bistumsgrenzen und wenn diese Pfarre zum Beispiel an einer wichtigen Straßenkreuzung lag oder an einem Hafen, dann wollte die Stadt diese Pfarre natürlich einziehen. Ja, und deswegen gab es vor allem auch diese Streitigkeiten. Zum Beispiel haben Cremona und Mailand beide den Hafen von Lodi für sich reklamiert. Und zwischen Verona und Padua gab es im Laufe der Jahrhunderte auch immer wieder Streitigkeiten um bestimmte Orte, die für sie einen strategischen Vorteil gehabt haben. Aber es gab zum Beispiel auch Abteien, um die sich gestritten wurde. Und eine von denen ist Nonantola, um die sich auch Bologna und Modena gestritten haben. Also passenderweise genau jene zwei Kontrahenten, über deren Konflikt wir in dieser Folge sprechen. Es ist aber noch immer eine Zeit, dass wir über den Krieg an sich sprechen, weil ich aber vorher gesagt, die Sache ist komplexer, als es dargestellt wurde. Und es sind vor allem zwei Dinge, die dafür sorgen, dass wir wirklich an diesem Punkt angelangen, wo es so eskaliert und zu diesem Krieg wird. Und um diesen.
Jetzt geht es endlich um den Eimer.
Noch nicht. Noch nicht. Aber der zweite Punkt ist nämlich einer, da müssen wir noch einmal ein bisschen zurückgehen. Ja, da müssen wir noch einmal ein bisschen zurückgehen. Und zwar springen wir ins Jahr 1075. 1075 für dich als geübter Historiker ist es natürlich ein Datum, das sofort bei dir die Alarmglocken auslöst.
Ich habe wirklich eine Idee. Ich habe eine Idee.
Ja,
ist es der Gang nach Canossa?
Kommt dann 1076, aber es ist der Grund.
Sehr gut.
Es ist genau dieser Grund. Es ist so, es ist das Jahr 1075 und es schwelt ein Streit. Es ist ein Streit, der sich abspielt zwischen dem Papst und dem Kaiser des Heiligen Römischen Reichs. Und in der Essenz geht es darum, wer darf Bischöfe und Äbte einsetzen. Mhm. Ja. Der Papst sagt natürlich nur ich, der Kaiser sagt ich aber auch. Ja. Der herrschende Kaiser zu jener Zeit ist Heinrich IV., den du quasi ja schon erwähnt hast mit deinem Canossa-Gang, wenn wir auch noch kurz sprechen darüber. Der beansprucht das Recht, Bischöfe und Äbte in seinem Reich zu ernennen, Praxis, die er als weltliche Investitur bezeichnet oder die als weltliche Investitur bekannt ist. Ist für ihn natürlich wichtig, weil die Bischöfe und Äbte nicht nur die geistliche, sondern auch weltliche Macht haben und Einfluss haben. Und die sind auch wesentliche Stützen seiner Herrschaft. Mhm. Der Papst zu jener Zeit, Gregor VII., er ist eigentlich ein Reformpapst, der sich auch für Erneuerung der Kirche einsetzt und vor allem auch gegen die weltliche Einflussnahme auf kirchliche Ämter. Und er vertritt die Ansicht, dass nur die Kirche das Recht hat, Bischöfe und Äbte zu ernennen, um vor allem die geistliche Reinheit und auch die Unabhängigkeit der Kirche zu wahren. Und im Jahr 1075 schreibt Gregor VII. Das Dictatus Papae, in dem die Macht des Papstes betont wird. Ist wahrscheinlich gar nicht für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen, wird als Schreiben aber in weiterer Folge großen Einfluss haben. Es sind im Grunde nur 27 Sätze, die so ausdrücken, was Sache ist. Ja. Darunter auch Satz 3. Dass er allein Bischöfe absetzen und wieder einsetzen kann, bezieht sich natürlich auf ihn, den Papst. Und dann Satz 12, dass es ihm erlaubt ist, Kaiser abzusetzen. Vielleicht nur zum weiteren Verständnis, dieser ganze Streit hängt natürlich auch damit zusammen, dass Karl der Große vom Papst zum Kaiser gemacht worden ist. Mhm. Ja, das ist quasi ein Präzedenzfall gewesen, an dem sich das alles ableiten lässt, was als nächstes kommt.
Aber warte mal, er will auch Kaiser absetzen können.
Er will auch Kaiser.
Das ist natürlich, dann wäre er ja die absolute, also quasi die oberste Instanz überhaupt.
Das ist genau das, was er damit ausdrücken will. Der Kaiser legt natürlich nach. Also in der Synode in Worms setzt Heinrich IV. Dann Gregor VII. Als Papst effektiv ab. Verschärft natürlich den Konflikt dahingehend, dass er dann auch exkommuniziert wird. Also wir wissen, aus der Kirche rauswerfen, das ist immer so diese ultimative Strafe gewesen. Und es ist für jemanden wie Heinrich IV. Ja tatsächlich ein großes Problem, wenn er exkommuniziert wird, weil ihm dann seine Fürsten davonlaufen. Mhm. Ja. Also der braucht natürlich die Unterstützung der Fürsten und Fürsten überlegen sich das zweimal, ob sie einen Kaiser unterstützen, der exkommuniziert worden ist. Und deswegen gibt es diesen berühmten Bußgang nach Canossa, der dann im Jahr 1076 stattfindet. Bisher, also lange Zeit, hieß es immer, dass das tatsächlich so ein Bußgang war. Also er ist nach Canossa, um zu büßen, damit auch dieser Bann gehoben wird und er nicht mehr exkommuniziert ist, wieder Teil der Kirche sein darf. Mhm. Ich habe aber gelesen, dass mit neuen Quellen, die gefunden wurden, muss man das ein bisschen umdenken, weil tatsächlich war es höchstwahrscheinlich einfach nur ein schon von langer Hand geplantes Treffen zwischen dem Papst und dem Kaiser. Mhm. Und der Kaiser war nur ungeduldig, weil der Papst nicht rechtzeitig zu ihm gekommen ist und er ist deswegen nach Italien gereist und sie treffen dann aufeinander und dieser Bußakt, den er leistet, der ist eher pro forma.
Mhm, okay.
Aber auf jeden Fall, Heinrich IV. Geht nach Italien.
Und er hat einen Eimer dabei.
Er hat keinen Eimer dabei. Das kommt noch viel später. Wir sind jetzt erst im 11. Jahrhundert. Kommen noch ein paar Jahrhunderte dazwischen. Jedenfalls, das beendet diesen Streit aber nicht. Ja, also dieser Konflikt, der setzt sich in den folgenden Jahrzehnten fort, führt zu einer tiefen Spaltung innerhalb der christlichen Welt. Und erst im Jahr 1122 wird dann mit dem Wormser Konkordat beigelegt. Also ein Kompromiss, der so eine gewisse Trennung der weltlichen und der geistlichen Macht in dieser Frage der Investitur festlegt. Ja, also wer darf wen zum Bischof oder Abt ernennen. Wir könnten sagen, vertraglich ist es also jetzt beigelegt. Ideologisch allerdings wird sich diese Trennung zwischen Papsttum und Kaisertum die nächsten Jahrhunderte auf diverse Arten auswirken. Und in Italien vor allem ist es so, dass daraus, aus dieser Rivalität, wenn man so will, zwischen diesen zwei Fraktionen, dass dort wirklich zwei dominante Fraktionen entstehen, und zwar die der Guelfen und der Ghibellinen. Hast du von denen schon mal gehört?
Nee, also nur namentlich sagt es mir was, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was dahinter steckt.
Sehr gut. Kurz gesagt, die Guelfen sind Anhänger des Papstes. Und lustig, der Name Guelfen leitet sich vom bayerischen Herzogshaus der Welfen
ab. Ja, die Welfen. Ja,
das ja traditionell mit der päpstlichen Partei verbunden ist. Die Guelfen sind also auf der Seite der Kirche und des Papstes, vor allem auch was die Autorität in weltlichen Angelegenheiten angeht. Und stehen damit natürlich in direkter Opposition zur kaiserlichen Macht, zum hohen Adel, und sind deswegen auch vor allem beim Großbürgertum beliebt, beziehungsweise vor allem die Städte mit einem ausgeprägten Großbürgertum, die sind dann eher guelfisch. Mhm. Die Ghibellinen im Gegensatz dazu sind die Anhänger des Kaisers. Ihr Name stand von Waiblingen ab, dem Familiensitz der Hohenstaufen oder der Staufer-Dynastie. Es ist quasi die Italienisierung, wie heißt's? Die Veritalienerung des Namens Waiblingen ist dann Ghibelline. Und diese Staufer, das sind die, die das Heilige Römische Reich zu jener Zeit regieren. Ja. Und die Ghibellinen unterstützen deswegen natürlich die Autorität des Kaisers über der Kirche und wollen grundsätzlich auch die kaiserliche Macht in Italien gestärkt sehen. Und Konflikte zwischen diesen beiden Gruppen, zwischen Guelfen und Ghibellinen, beginnen bereits im 12. Jahrhundert und erreichen dann im 13. und 14. Jahrhundert ihren Höhepunkt.
Ja, verstehe.
Man muss sich auch das wirklich so vorstellen, die sind nicht nur auf politischer Ebene präsent, sondern sie durchdringen im Grunde das gesamte soziale Gefüge Italiens. Mhm. Also Städte, Adelsfamilien und sogar kleinere Gemeinschaften bekennen sich dann meistens zu einer oder anderen Richtung. Ja, sagen sie denn guelfisch oder ghibellinisch. Tatsächlich eben auch so, dass in den Städten selbst, also wie Florenz, Mailand, Pisa und Siena, die Konflikte zwischen Guelfen und Ghibellinen an der Tagesordnung sind. Mhm. Es sind so Auseinandersetzungen, die oft von persönlichen Rivalitäten, Familienfäden und grundsätzlich Machtkämpfen auch beeinflusst werden. Also du kannst es so vorstellen wie eine Partei, die es schon seit Jahrhunderten gibt, und man bekennt sich zu einer und man nutzt sie aber auch so ein bisschen aus, um die eigenen Animositäten, die man hat mit anderen Familien oder mit anderen Städten, zu legitimieren.
Hm, so verstehe. Und bist du Team Papst oder Team Adel?
Weder noch. Weder noch. Ja, natürlich. Immer beide so unsympathisch.
Ja, gut. Muss ich sagen. Und du bist da, gibt es eine Partei, die sich um Bauern und deren Leben kümmert?
Ja, im Italien des Mittelalters, nein.
Das Team Dritter Stand.
Team Dritter Stand. Die Guelfen, die ja in der Regel den Papst unterstützen, das sind dann oft die Kräfte, die auch die städtische Unabhängigkeit und die Autonomie dieser kommunalen Institutionen bevorzugen. Das sind eben meistens wohlhabende Kaufleute, Bankiers, manchmal auch niedrige Adelsschicht. Und bei den Ghibellinen, die ja die kaiserliche Seite unterstützen, die sind in erster Linie höherer Adel und die befürworten auch so eine stärkere zentralisierte Herrschaft des Kaisers und vertreten natürlich dann eher die Interessen der Landbesitzer und des traditionellen Adels. In vielen Städten wechselt die Macht zwischen diesen Parteien über die Jahrhunderte immer wieder. Und es ist nicht selten blutig, die Art und Weise, wie diese Herrschaft dann wechselt zwischen Ghibellinen und Guelfen. Florenz zum Beispiel, eine stark guelfisch geprägte Stadt, dort werden dann Ghibellinen nach verschiedenen Konflikten verbannt und ihre Besitztümer werden gleich konfisziert. Du bist ja Shakespeare-Anhänger, oder? Du liebst ihn, liest ihn jeden Abend?
Ja, zum Einschlafen, ich kann sonst nicht. Ohne meinen Hamlet gehe ich nie ins Bett.
Sehr gut. Ein anderes berühmtes Werk von ihm ist ja Romeo und Julia. Romeo und Julia, da hast du die beiden verfeindeten Familien, die Montagues und die Capulets, beziehungsweise Montecchi und Capuletti, die in Verona sind. Und es steht quasi im Prolog zu diesem Drama, dass ein alter Groll dafür sorgt, dass diese beiden Familien verfeindet sind. Und es wird zwar nicht ausgesprochen, aber es ist höchstwahrscheinlich, dass er da anspielt auf die Guelfen und die Ghibellinen.
Verstehe. In Verona ist ja auch der Balkon, wo diese, den habe ich nämlich dieses Jahr auch gesehen. Das sieht aber unspektakulärer aus, als man denkt.
Ja, aber ist das tatsächlich dieser Balkon?
Naja, es ist ein Haus mit einem Balkon und man wird so durchgeschleift, weil da stehen ja Millionen Leute an. Und man darf einmal dran vorbeigehen und wird dann über so ein...
Es ist ja fiktiv, also es ist so ein bisschen wie, wenn man die Stieg Larsson-Tour in Stockholm macht oder so.
Diesen Balkon gibt es wirklich und ich habe ihn gesehen.
Sehr gut. Für dich als Shakespeare-Fan natürlich ein großartiges Erlebnis.
Ja.
Auf jeden Fall, diese Konflikte, die führen zu wechselnden Allianzen und Machtverhältnissen in ganz Italien. Sie beeinflussen die Politik wirklich von ganz unten bis ganz oben, beeinflussen die Wirtschaft, das gesellschaftliche Leben bis rein in die Renaissance. Und diese Rivalität sorgt natürlich auch für jede Menge Auseinandersetzungen, sehr low-level, aber auch große Auseinandersetzungen. Zum Beispiel im Jahr 1260 kämpfen Florentiner Guelfen gegen Ghibellinen aus Siena im Zuge der Schlacht von Montaperti mit einem Riesenaufgebot. Ja, über 30.000 Soldaten auf Seite der Florentiner, ungefähr 20.000 auf Seiten Sienas. Und im Grund sind alle so Städte dieser Gegend auch eingebunden in diesen Konflikt. Es ist eine massive Niederlage für Florenz. Eine Niederlage, über die dann der Dichter und Florentiner Dante Alighieri Jahrzehnte später noch so voller Erschütterung schreiben wird. Und weil ich jetzt Dante erwähnt habe, Dante selbst, der wird Opfer der guelfischen und ghibellinischen Rivalitäten. Dante wird nämlich in eine zutiefst guelfische florentinische Familie geboren. Allerdings ist es in Florenz nicht ganz so einfach. Es gibt hier nämlich noch eine Abspaltung. Da gibt es nicht nur Guelfen und Ghibellinen, sondern es gibt auch weiße und schwarze Guelfen. Und die Weißen, die sind so eher auf der Seite des Kaisers und die Schwarzen, die sind auf der Seite des Papstes. Und als im Jahr 1295 wieder mal die Regierung in Florenz wechselt und die weißen Guelfen die Macht übernehmen, besetzt auch Dante politische Posten. Ja, also nicht nur Dichter, sondern auch Politiker. Allerdings wird er schließlich zum Tode verurteilt. Und es passiert nämlich so, der Papst, dessen Gegner er ja quasi aufgrund seiner Überzeugung ist, der schickt der Gesandtschaft nach Florenz, mit der Dante und andere Politiker dann nach Rom zurückreisen sollen, um gewisse Dispute auszudiskutieren. Unter anderem, weil der Papst auch mehr weltliche Autorität für sich beansprucht. Allerdings setzt der Papst ihn fest. Und in der Zwischenzeit wird er in Florenz aufgrund erfundener Anschuldigungen, hervorgebracht von politischen Feinden, angeklagt. Und weil er zweimal nicht auftaucht zu diesem Gerichtstermin, was er ja nicht kann, weil er vom Papst festgesetzt wird, wird er in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Und er wird nie wieder nach Florenz zurückkehren. Also tatsächlich ist es so, dass einige Jahre später wird er begnadigt, kommt aber nicht zurück und irgendwie, ich weiß nicht, wie es geht, aber auf jeden Fall wird er dann einfach noch einmal zum Tode verurteilt. Also kehrt nie nach Florenz zurück. Übrigens erst ein bisschen mehr als 700 Jahre später, im Jahr 2008, wird dieses Todesurteil von der Stadt Florenz offiziell aufgehoben. Ja, bis dahin, wenn Dante die Stadt betreten hätte, rein offiziell wäre es möglich gewesen. Natürlich, kulturell ist er schon lange rehabilitiert. Wird ja voller Stolz als ein florentinischer Sohn immer bezeichnet. Eine andere Sache, die jetzt diesen Konflikt auch nicht, wie soll ich sagen, gerade leichter macht, beziehungsweise da irgendwie was abschwächen könnte, ist natürlich die Rolle, die die Kaiser des Heiligen Römischen Reichs weiterhin spielen in diesen Jahrhunderten. Und einer dieser Kaiser, einer der bedeutendsten Kaiser, vor allem was seine Italienpolitik angeht, ist Friedrich I. Barbarossa. Auch ein Staufer, und er unternimmt mehrere Feldzüge nach Italien, um die kaiserliche Autorität dort wiederherzustellen und vor allem die Städte des Nordens, die sich ja zunehmend unabhängig gemacht haben, wieder unter seine Kontrolle zu bringen. Im Zuge dessen zerstört er zum Beispiel im Jahr 1162 Mailand. Und hier vielleicht so als Mini-Exkurs. Wir waren da jetzt zweimal in Köln im Zuge von Auftritten.
Ja.
Und deswegen muss ich jetzt natürlich erwähnen, dass im Zuge dieser Einnahme von Mailand im Jahr 1162 und dann auch der Zerstörung der Stadt, dass im Rahmen dieser Einnahme Barbarossa die dort befindlichen Reliquien der heiligen drei Könige an sich nimmt und sie seinem guten Vertrauten Reinald von Dassel übergibt. Und der ist der Erzbischof von Köln. Und diese Gebeine der heiligen drei Könige, die landen schließlich in Köln. Und wenn du, so wie ich, Anfang September, als wir in Köln waren, im Dom warst, im Kölner Dom, dann hast du dort vielleicht den Dreikönigsschrein gesehen.
Mhm.
Ein prächtiger, güldener Schrein, in dem eben genau diese Knochen liegen.
Ah. Also du hast ihn gesehen und hast da Fotos gemacht?
Ich habe ihn gar nicht gesehen. Ich war zwar im Dom, aber ich war nicht im Dom, ich war nur in der Schatzkammer.
Ah, okay.
Hat es eine Käthe Kollwitz Ausstellung gegeben. Die ist interessant. Aber ich war im Dom selber, war ich nicht, also deswegen habe ich den Dreikönigsschrein selber nicht gesehen. Aber die Domschatzkammer, da gibt es auch andere Reliquien und es wird auch die Geschichte dieses Dreikönigsschrein erklärt.
Mhm.
Auf jeden Fall, daher kommen diese Gebeine. Ob das jetzt tatsächlich die Gebeine der berühmten heiligen drei Könige sind, sei dahingestellt. Ich glaube, wir haben ja auch schon mal ein bisschen was über Reliquien gemacht und wie das so ein ziemlicher Markt war eigentlich im Mittelalter. Jedenfalls, die Politik Barbarossas in Italien ist geprägt von seinen Konflikten mit den lombardischen Städten und vor allem mit dem Papst. Und das Ganze kulminiert dann im Lombardischen Bund, also ein Bündnis mehrerer Städte gegen den Kaiser. Es gibt kriegerische Auseinandersetzungen und schließlich unterliegt Barbarossa bei der Schlacht von Legnano im Jahr 1176. Es wird dann im Jahr 1183 der Frieden von Konstanz geschlossen und dieser Vertrag, der gibt den Städten dann weitgehende Rechte und Autonomie. Gleichzeitig kann er allerdings auch seine Oberhoheit über die freien Kommunen festlegen lassen, dahingehend, dass wenn er in Italien ist und materielle Unterstützung benötigt, dass sie ihn unterstützen. Und ein weiterer Kaiser in diesem Zeitraum, der eine wahnsinnig wichtige Rolle in Italien gespielt hat und auch in Verbindung mit dieser ganzen Frage, welche Macht hat der Papst und welche Macht hat der Kaiser, ist Friedrich II. Friedrich II., Enkel Barbarossas, und der ist ja lustigerweise eigentlich Italiener. Ja, also der wird in der Nähe von Ancona geboren und seine Italienpolitik ist deswegen auch ein bisschen komplexer als die von Barbarossa. Was auch damit zusammenhängt, dass er nicht nur Kaiser des Heiligen Römischen Reichs ist, sondern auch König von Sizilien.
Mhm.
Und er ist tief in die Kultur und in die Politik Italiens eingebunden und er versucht seine Macht sowohl im Norden als auch im Süden Italiens zu festigen, steht dabei aber in ständigem Konflikt mit dem Papsttum. Ja. Gregor der IX. Zum Beispiel, der lässt ihn im Jahr 1239 exkommunizieren. Der nächste Papst, Innozenz IV., der wird sich als sein größter Gegner herausstellen. Dieser Widerstand durch den Papst, der kommt aber auch nicht von irgendwo. Es ist nämlich so, dass vor allem ab dem 12. Jahrhundert das Papsttum immer mehr erstarkt. Ja, natürlich dann auch das Selbstverständnis des Papsttums. Warum erstarkt es so? Das ist auch wieder so eine gewisse Wechselwirkung hier. Es gibt ein starkes Bevölkerungswachstum in ganz Europa zu jener Zeit, führt dann auch zu vermehrten Pilgerreisen nach Rom. Ich habe ja in meiner Folge über die Templer, habe ja auch darüber gesprochen, wie sich das entwickelt und wie sich das zu so einer richtigen Industrie entwickelt und dass da wahnsinnig viel Geld im Spiel war. Und dieses Geld, das da im Spiel war bei diesen Pilgerreisen, davon profitiert natürlich auch die Kirche und in weiterer Folge dann natürlich auch der Papst. Nach dem Tod Heinrichs II. Und dann seines Sohns Konrad und des kleinen Konrads als Konradin, aber im Grund effektiv nach dem Tod Heinrichs II. Ist es das Ende der Herrschaft der Staufer als Kaiser des Heiligen Römischen Reichs.
Mhm.
Man würde jetzt meinen, weil ja auch vor allem die Namen Guelfen und Ghibellinen abgeleitet sind von den Welfen und den Staufern, dass damit auch dieser Konflikt erlischt. Diese Rivalität zwischen Guelfen und Ghibellinen. Aber zu jener Zeit ist es schon so verhärtet, dass es überhaupt keinen Unterschied macht, ob jetzt überhaupt noch ein Staufer am Thron sitzt oder nicht.
Jetzt geht es nur noch und um hier, den Eimer.
Quasi. Jetzt geht es in erster Linie um die territorialen Fragen der unterschiedlichen autonomen Städte. Also wir springen jetzt tatsächlich wieder an den Beginn des 14. Jahrhunderts, wo unsere Geschichte eigentlich stattfindet. Und sie findet statt zwischen den Städten Bologna und Modena. Lass mich kurz ein bisschen was über diese beiden Städte sagen. Zur Zeit dieses Eimerkriegs, also um Ende des 13., Beginn des 14. Jahrhunderts rum, ist Bologna eine der bedeutendsten und florierendsten Städte in Norditalien. Also Größe und Reichtum sind Ergebnis einer Reihe unterschiedlicher Faktoren, die vor allem auch mit der guten strategischen Lage zu tun hat. Liegt an wichtigen Handelswegen, die Nord- und Süditalien verbinden. Die Lage ermöglicht es der Stadt, sich als Handelszentrum zu etablieren. Also durchreisende Händler sorgen dann natürlich auch noch für mehr Reichtum und Prosperität, wenn man so will. Bologna entwickelt sich dabei vor allem auch zum wichtigen Markt für landwirtschaftliche Produkte und für Handwerkswaren. Es siedeln sich deswegen auch immer mehr reiche Kaufmannsfamilien an und es entsteht wirklich eine sehr starke städtische Wirtschaft. Die politische Struktur in Bologna ist so, dass eigentlich die Stadt von oligarchischen Familien regiert wird. Allerdings ist diese Stadt relativ stabil, was die Verwaltung angeht, was wohl auch damit zu tun hat, dass diese führenden Familien von Bologna großes Interesse daran haben, dass diese Stadt einfach funktioniert, weil da viel Geld drin steckt. Und ein weiterer Grund für den Erfolg Bolognas als Stadt ist vor allem auch die Universität. 1088 wird sie gegründet und sie gilt als die älteste durchwegs geöffnete Universität der Welt. Mhm. Und diese Universität Bologna, die zieht Gelehrte und Studierende aus ganz Europa an, wird auch zu so einem Zentrum des intellektuellen Lebens, ist berühmt für Studiengänge in Philosophie, vor allem Medizin, aber auch Rechtswissenschaften. Und das ist ein ganz interessanter Aspekt hier. Ein Resultat der Autonomie der Städte ist nämlich, dass sie ihr eigenes Stadtrecht einführen. Und vor allem Bologna besinnt sich hier auf die antiken römischen Rechtstraditionen. Und Bologna wird deswegen auch ein Zentrum für alle, die sich damit ausführlicher beschäftigen wollen. Also Rechtslehre ist zu jener Zeit im Grunde die Domäne Bolognas in Europa. Und ich habe das vorhin ja auch ganz kurz erwähnt, der Adel ist für so Städte ganz wichtig, weil er im Grunde die militärische Kraft bzw. die militärische Macht übergibt, also zur Verteidigung oder auch zur Durchsetzung anderer Ansprüche. Und in Bologna ist viel Adel zugegen, deswegen verfügt die Stadt auch über starke militärische Präsenz, also eine große Armee, gute Verteidigungsstrukturen, vor allem gegenüber rivalisierenden Städten und lokalen Adligen. Und eine dieser rivalisierenden Städte ist Modena. Modena, nur knapp 50 Kilometer westlich von Bologna. Wir kennen Modena heute vor allem aufgrund des Essigs, ja, Balsamico-Essig. Grundsätzlich ist ja die gesamte Emilia-Romagna, in der beide diese Städte sind, fantastisch, wenn es um Essen geht. Ja, da wird irgendwann, schau mal, Emilia-Romagna erwähnt als quasi, wenn man gut essen will, dann geht man dorthin. Und Modena steht Bologna im Grund abseits von der Größe, was Entwicklung angeht, sehr wenig nach. Ja, also strategische Position an den Kreuzungen wichtiger Handelswege, naheliegend, weil es ist nicht wahnsinnig weit von Bologna entfernt. Also die teilen sich im Grunde auch die gute strategische Lage. Und auch in Modena blüht die Wirtschaft, Landwirtschaft. Es gibt Handel, besonders beliebtes Wein, der produziert wird. Auch Handwerkskunst wie Keramik, Textilien werden verarbeitet. Zwar nicht so viel wie in anderen italienischen Städten, aber trotzdem auch. Spielt also auch eine sehr wichtige Rolle im regionalen Handel. Kulturell ist Modena nicht so prominent wie Bologna. Also Bologna mit der berühmten Universität kann man nicht so mithalten, hat aber auch ein reiches kulturelles Erbe. Es gibt zum Beispiel eine Kathedrale, deren Bau schon im 11. Jahrhundert begonnen wurde. Politisch wird Modena von auch wieder so einer Oligarchie aus einflussreichen Familien regiert. Und im Gegensatz zu Bologna, das sehr guelfisch ist, ist Modena sehr ghibellinisch. Also Bologna, eine guelfische Stadt, und Modena, eine ghibellinische. Das heißt, wir haben jetzt folgende Situation. Zwei benachbarte, sehr erfolgreiche Städte, die aber zutiefst verfeindet sind, die beide über ziemliche militärische Schlagkraft verfügen, weil dort auch viel Adel angesiedelt ist, die streiten sich jetzt vor allem aufgrund territorialer Fragen. Diese territoriale Frage, da können wir eigentlich nochmal kurz zurückspringen zu Friedrich II., denn es geht um Grenzen, die im 13. Jahrhundert von ihm festgelegt wurden, was diese Städte angeht. Und deswegen ist es auch kein Wunder, dass Bologna dann im Jahr 1296 die Hilfe des Papstes in Anspruch nimmt, Bonifaz VIII., um Teile des Gebiets von Modena anzugreifen und versuchen, das sich einzuverleiben. Es ist auch so, dass der Papst diese Gebiete, Bazzano und Savinio, dass er dann auch zwei Jahre später sagt, gut, diese Gebiete, die gehören jetzt zu Bologna. Vielleicht hier auch noch als so ein bisschen ein nicht ganz unwichtiger Zusatz. Ich spreche immer davon, die verleiben sich dann diese Gegenden ein und es sind auf der einen Seite Gelfen und auf der anderen Ghibellinen. Jedes Mal, wenn sowas stattfindet, also wenn diese neuen Zuordnungen in Kraft treten, wenn jetzt zum Beispiel eine Stadt ghibellinisch oder gelfisch oder ein Ort ghibellinisch oder gelfisch wird oder von Ghibellinen eingenommen wird oder umgekehrt, dann ist es so, dass die dortige Bevölkerung, die der Opposition angehört, die muss dann gehen. Also es ist immer mit einem wahren Exodus von Menschen verbunden, die dann aus diesen Städten vertrieben werden und sich woanders niederlassen müssen. Also es ist nicht einfach nur, Gott, wir übernehmen das jetzt und es bleibt alles gleich, sondern diese Rivalität, was Gelfen und Ghibellinen angeht, die sitzt wirklich so tief, dass es wirklich so weit geht, dass die Leute dann aus diesen Städten vertrieben werden, wenn sie eingenommen werden.
Richard, wo bleibt jetzt der Eimer?
Er kommt. Der Eimer ist so gut wie da.
Das Holz muss nur noch schnell wachsen. Und er muss produziert werden.
Quasi. Es geht sich, glaube ich, gerade noch aus. Wir sind jetzt zu Beginn des 14. Jahrhunderts, als diese Gebiete eingenommen werden von Bologna. Alles dauert natürlich so eine gewisse Zeit hier. Wir springen jetzt ins Jahr 1312, also ungefähr 14 Jahre später. Und jetzt ist ein gewisser Rinaldo de Bonacolsi. Eigentlich aus Mantua und ein glühender Ghibelline, der regiert jetzt gerade Modena, eben seit 1312, und er fährt eine aggressive Expansionspolitik. Er will natürlich auch die Gebiete Modenas erweitern, aber eigentlich will er in erster Linie ghibellinische Gebiete beziehungsweise Gebiete für den Kaiser erschließen. Natürlich wird er auch exkommuniziert von Papst Johannes dem 12. mehrere Male, glaube ich sogar, was ihm aber relativ wenig auszumachen scheint. In den Monaten vor der einzigen Schlacht dieses Eimerkrieges, über den wir hier sprechen, nehmen die Konflikte um diese Grenzregionen dann auch zu. Und im Juli 1325 greifen Truppen Bolognas Grenzterritorien unter der Kontrolle Modenas an und im August 1325 zieht dann so ein bolognesischer Mob über wochenlang plündernd durch die Ländereien Modenas. Die Lage spitzt sich zu und der eigentliche Auslöser dieses Krieges, der nicht der Eimer ist, ist die Übernahme einer Festung. Die Übernahme einer Festung durch Truppen Modenas, und zwar die Festung Montevello, ungefähr 30 Kilometer westlich von Bologna. Und jetzt mobilisiert Bologna so richtig. Einen ist diese Festung gestohlen worden. Mit alliierten gelfischen Truppen, unter anderem auch aus Florenz, ziehen sie jetzt zu dieser Festung Montevello, belagern sie und sie haben eine Menge Soldaten. Sie haben 2500 zu Pferd ungefähr und ungefähr 30.000 Infanteristen, also Soldaten, die zu Fuß unterwegs sind. Die Truppen, die jetzt von Modena mobilisiert werden, um diesem Heer entgegenzutreten, die haben es allerdings in sich. Es sind zwar weniger, aber sie haben 2500 berittene Soldaten, 5000 Infanteristen. Allerdings bestehen die zu großen Teilen aus kampferprobten Truppen aus Modena und anderen ghibellinischen Städten wie Ferrara und Mantua. Sie haben auch viele deutsche Söldner in ihren Reihen. Und am 15. November 1325 treffen diese beiden Heere aufeinander. Nach einer List, im Zuge derer die Truppen aus Modena den Fluss Fiume Panaro überqueren, die bolognesischen Truppen deswegen zwingen, sich neu zu formieren, treffen diese beiden Heere dann schließlich am 15. November aufeinander. Und sie tun das an einem Ort, der ungefähr 10 Kilometer südlich von dieser Festung Montevello liegt. Und es ist auch jener Ort, der dieser einzigen Schlacht des Eimerkriegs seinen Namen gab, nämlich Zappolino. Die Schlacht von Zappolino. Modena ist von Anfang an besser aufgestellt bei dieser Schlacht und sie nützen es auch gleich aus. Sie greifen mal zuerst an zu Pferd und zwar greifen sie die Truppen Bolognas von hinten an. Die Schlacht dauert nur ein paar Stunden, ist auch mit einigen Blutvergießen verbunden. Als gegen Ende des Tages diese Schlacht zu Ende ist, sind zwischen 2.000 und 3.000 Soldaten tot. Sieger ist allerdings Modena, die Truppen Bolognas in die Flucht schlagen. Und nach ihrem deutlichen Sieg in dieser Schlacht setzt dieses siegreiche Heer aus Modena die fliehenden bolognesischen Truppen unerbittlich unter Druck. Also sie folgen ihnen auf ihrem Rückzug, sie hinterlassen dabei auch eine Spur der Verwüstung. Also die Soldaten aus Modena zerstören systematisch eine Reihe von Burgen und Festungen, die sich auf ihrem Weg befinden. Also die Burgen von Crespellano, Zola, Somoggia, Anzola, Castelfranco und Piumazzo, die werden nacheinander eingenommen und zerstört, sind wichtige Verteidigungspunkte für Bologna, die jetzt in den Händen Modenas sind. Die Truppen Modenas, die machen dann auch tatsächlich erst vor den Toren Bolognas Halt. Also die verbleibenden Truppen haben sich dort verschanzt und die Quellen sagen, dass die Truppen Modenas sich dann vor diesen verschlossenen Toren aufstellen und die Bologneser demütigen. Sie machen keine Anstalten, die Stadt zu belagern. Was sie angeblich aber tun, ist, sie manipulieren eine Schleuse an einem Fluss vor der Stadt, der für die Wasserversorgung gedacht ist. Und sie stehlen dann schließlich einen Holzeimer eines Brunnens, quasi mit dem Hinweis, dass die Bologneser jetzt ohnehin kein Wasser mehr haben, wofür sie einen Eimer brauchen. Ob es tatsächlich so passiert ist, ist nicht klar. Allerdings gibt es in jener Zeit eine gewisse Tradition, Trophäen bei solchen Auseinandersetzungen mitzunehmen. Ich habe vorhin ja Elke Götze erwähnt, die ein Buch über das Italien des Mittelalters geschrieben hat. Und ich zitiere sie hier: Die Viterbesen, also Bewohner der Stadt Viterbo, montierten 1167 ein römisches Stadttor ab, das ihnen die Römer im Jahr 1200 wieder entrissen, und darüber hinaus noch die Gemeindeglocke Viterbos, einen Torschlüssel und eine Sperrkette erbeuteten. Mhm. Das heißt, solche Dinge mitzunehmen, die eigentlich keinen großen inhärenten Wert haben als Trophäe, das hat tatsächlich Tradition gehabt und ist höchstwahrscheinlich auch der Grund, warum dieser Eimer in die Geschichte eingegangen ist.
Aber warte mal, der war dann gar nicht kriegsauslösend, sondern nur Kriegsbeute?
Nein, einfach nur Kriegsbeute.
Ah, okay.
Werden wir gleich noch darüber sprechen, warum er dann trotzdem so im Zentrum steht. Aber vielleicht noch kurz, was in weiterer Folge passiert nach diesem Sieg. Also der Sieg Modenas über Bologna, der verschiebt dieses Mächtegleichgewicht zwischen Guelfen und Ghibellinen nur für kurze Zeit. Die Ghibellinen haben jetzt zwar die Oberhand, aber auf lange Sicht hat es keinen großen Einfluss. Diese gesamte Rivalität der Guelfen und Ghibellinen wird nie so richtig beendet, sondern verläuft sich eher im Laufe des 15. Jahrhunderts, als Papsttum und Heiliges Römisches Reich an Einfluss verlieren. Also vor allem reiche Stadtstaaten wie Venedig und Florenz, die definieren sich jetzt selbst, wenn man so will, ja, und nicht innerhalb dieses Spannungsverhältnisses zwischen Papst und Kaiser. Mhm. Und diese Rivalität zwischen Bologna und Modena, die hält zwar weiterhin an, aber nicht mit solchen großen kriegerischen Auseinandersetzungen. Der Holzeimer allerdings, der wird Modena nicht mehr verlassen. Wer heutzutage die Kathedrale von Modena betritt und sich dort zum Torre della Ghirlandina bewegt, der wird ihn dort sehen. Obwohl, auch nicht ganz richtig, wer dorthin geht und diesen Eimer sieht, der wird eine Replika sehen. Wer den tatsächlichen sehen will, der ist im Rathaus, wo er fest verschlossen hinter einer Glaswand zu betrachten ist.
Ah, interessant. Ich dachte, Sie haben ihn zurückgegeben mit den Worten, ein Loch ist im Eimer.
Das wäre natürlich ein Spaß gewesen, aber ich glaube, na, das war für Sie, ja, das ist die Art Trophäe, die man immer zurückgibt.
Verstehe.
Vielleicht noch kurz ein paar Worte dazu, warum dieser Krieg, der im Grunde ja, wenn wir das jetzt so betrachten, eigentlich nur Fußnote in der doch sehr reichen Geschichte des mittelalterlichen Italiens ist. Warum ist dieser Krieg heute noch bekannt? Es liegt natürlich vor allem an diesem Eimer, weil der wird dann im Laufe der Jahrhunderte umstilisiert oder hochstilisiert zum Casus Belli, also zum Grund, warum dieser Krieg stattgefunden hat. Was eng verknüpft ist, nehme ich mal an, damit, dass im 17. Jahrhundert ein Mann namens Alessandro Tassoni ein Drama über diesen Krieg geschrieben hat. Also ein heroisch-komisches Drama, also ein bisschen eine Satire, wenn man so will. Und dort wird der Eimer quasi als Kriegsgrund dargestellt. Und das ist etwas, was sich halt in den Nacherzählungen durchgesetzt hat. Übrigens ist das ein Text, der später als Libretto für eine Oper dienen wird, die von niemand Geringerem als Antonio Salieri komponiert wurde. Und 1772 in Wien uraufgeführt wurde.
Sehr schön. Hast du das zur Vorbereitung, hast du die Aufführung angeschaut?
Nein. aber vielleicht mache ich es jetzt noch.
Was ist eigentlich über den Eimer noch bekannt? Also wie viel Fassungsvermögen hat der? Hat der nur irgendwas Besonderes oder ist es einfach nur ein Eimer?
Nein, es ist einfach ein herkömmlicher Holzeimer. Also es gibt Bilder davon, also von dieser Replika, die im Dom hängt, beziehungsweise in der Kathedrale. Und ja, es ist einfach ein Holzeimer. Ein alter Holzeimer, aber ein Holzeimer.
Verstehe, aber schon mit einigermaßen viel Fassungsvermögen. Also da passen jetzt mehr rein als 10 Liter.
Na, nee? Glaub gar nicht. Nein, einfach, weißt du, immer zu vorstellen, du hast so einen Brunnen, wo so ein Eimer dranhängt, den du runterlässt und ihn mit Wasser füllst und du wieder hochziehst. So ein Adeimer. Tja, und ja, das, Daniel, war meine Geschichte über den Eimerkrieg, der als Krieg mit einem der unsinnigsten Kriegsgründe überhaupt in die Geschichte einging. Tatsächlich, aber das würde ich sagen, indirekte, aber auch direkte Resultate der zwei wichtigsten Entwicklungen des mittelalterlichen Italiens.
Fantastisch, Richard, weil das ist ein super Beispiel dafür, wie wir immer Dinge ja gerne reduzieren. Also dieser Krieg wird einfach reduziert auf den Eimer. Und dann geht es einfach mal ein paar Jahrhunderte zurück und erklärst, wie es, ja, welche Strukturen überhaupt oder welche Gründe überhaupt zu diesem Krieg geführt haben und welche Entwicklungen, die ja wirklich ja, lange zurückgehen und die ja auch so grundlegend sind. Das finde ich ja wirklich so interessant jetzt an dieser Geschichte, dass du wirklich so diesen grundlegenden Konflikt hast zwischen einmal den weltlichen Herrschern und den kirchlichen Herrschern.
Ja. Wobei, das, also ich finde das hier auch so interessant, weil viel von dem, was quasi vorangeht, also das ist dann schon so weit weg vom ursprünglichen Grund, aber hat trotzdem noch diese Tragweite. Mhm. Ja, also dieser Konflikt zwischen den Guelfen und den Ghibellinen, was ja dann zu Beginn des 14. Jahrhunderts eigentlich schon, wie soll ich sagen, viel mehr ist als einfach nur, ich bin jetzt auf Seite des Kaisers oder ich bin auf Seiten des Papstes, sondern es ist wirklich sowas mit, wie sich Leute identifizieren und zwar schon seit Jahrhunderten. Also du wirst dann einfach reingeboren in so eine Familie und die ist dann Guelfisch. Hm. Und du bist dann halt quasi jemand, der abhängig davon, ob du in Florenz bist oder woanders auf Seiten des Papstes oder des Kaisers ist, aber es definiert aber auch die Art und Weise, wie du mit anderen Familien oder auch mit Händlern und so weiter interagierst, ja, weil es halt wirklich so eine gewisse Zugehörigkeit ist.
Naja, voll. Aber trotzdem, und das ist halt so interessant, bleibt am Ende heute übrig Eimerkrieg.
Genau, der Eimerkrieg. Also es ist auch so, also ich habe zwei Hinweise darauf gekriegt, einen von Sascha und einen von Stefan. Zumindest habe ich das in meinen Aufzeichnungen hier so gefunden. Und bei einem Hinweis war auch ein Link dazu und das war wirklich genau so eine Liste. Die ulkigsten Kriegsgründe. Mhm. Und dann ja eben, dass da ein Eimer gestohlen wurde und deswegen gab es diesen Krieg. Es ist ja so, weißt du, schwierig uns reinzuversetzen in die Denkstrukturen des Mittelalters. Also vor allem, Mittelalter ist ja auch lang, aber es fällt uns grundsätzlich schwer, uns da reinzuversetzen, weil die Strukturen natürlich ganz andere sind und wir sowas wie ein starkes Papsttum und so weiter ja auch nicht mehr haben. Aber ich finde es dann oft lustig, wie dann wirklich eben auch in solchen Listen einfach davon ausgegangen wird, ja, die Leute waren einfach gestört. Ja? Die haben dann angefangen, Krieg zu führen wegen einem Eimer. Mhm. Aber selbst in jener Zeit hat man halt einfach Krieg geführt wegen einem Eimer. Ja, sowas tut dem Mittelalter natürlich wieder Unrecht, weil es wieder sowas unterstützt, so diese Ferne, was die Art und Weise, wie wir über Dinge nachdenken und so weiter und wie wir Dinge beurteilen, dass es so ganz anders sei, als so wie wir es heute tun. Und das stimmt halt eigentlich dann auch nicht. Man muss es nur entsprechend runterbrechen, auf welche Faktoren jetzt dafür sorgen, dass was passiert.
Naja, das stimmt. Und dieses Ulkige, ja, macht so eine Verniedlichung auch dieser Kriegstätigkeiten, was ja natürlich auch nicht gut ist. Also ich meine, es war immer noch ein, ja, wahrscheinlich eine blutige Auseinandersetzung, wo sehr viele Menschen
trotzdem 3000 Leute ungefähr sind gestorben. Ja. Also so ist es. Nein, aber natürlich, ich meine, kann das natürlich, je länger was her ist und je weniger man sich auch damit identifizieren kann, mit den Gründen vor allem auch, dann geht es natürlich einfacher. Dann sagt man so, ja, die haben sich wegen einem Eimer gestritten, selber schuld, wenn zu viel gestorben sind. Ja. So in die Richtung.
Ja, ja, Richard, gibt es Literatur, irgendwas, was du empfehlen kannst?
Ja, vorhin ja schon einige Male erwähnt, Ecke Götz hat geschrieben, Geschichte Italiens im Mittelalter aus dem Jahr 2010. Sehr lesbare und sehr schöner Überblick über die Zeit. Und ich meine, es ist eine komplexe Zeit. Ja. Mhm. Und sie schafft es aber sehr gut, hier so diesen Überblick darzustellen. Dann habe ich eben noch so ein paar andere Referenzwerke. City States in Classical Antiquity and Medieval Italy von Anthony Mulhoe. Und dann so Sammlungen von Essays, The Medieval World aus dem Jahr 2006. So ein bisschen zusammengesucht, ja, die Hinweise darauf. Es ist nämlich überraschend, weil es gibt tatsächlich relativ wenig so Überblicksliteratur über das mittelalterliche Italien. Hm. Was mir ein bisschen verwundert hat, aber wahrscheinlich auch, weil es, und das ist natürlich auch so eine Eigenheit Italiens, weil es ja kein homogener Raum gewesen ist. Ja. Also vor allem durch diese Herausarbeitung dann oder Entwicklung dieser Stadtstaaten und dieser Autonomie. Italien eigentlich war ja eine Bezeichnung für eine Gegend lange Zeit und trotz dieser quasi vereinenden Dinge wie Sprache und Kultur sind diese unterschiedlichen Städte und Stadtstaaten ja schon sehr, sehr unterschiedlich gewesen.
Naja, ja, man hat es jetzt ja auch gemerkt in deiner Beschreibung, du hast erstmal die Karolinger und dann wird's kompliziert.
Jetzt kompliziert. Ja, ich meine, das ist auch ein Grund, warum diese Nationalbewegung erst zu spät kommt, beziehungsweise erst zu spät greift. Ja, es hat, glaube ich, vorher einmal den Versuch gegeben, Italien zu vereinen, was dann gescheitert ist. Und es ist tatsächlich auch was gewesen, was sehr erschwert worden ist durch diese Autonomie der Städte.
Ja, das ist ja dann in Deutschland ja auch so. Die Nationalstaatsbewegung kommt ja auch relativ spät im Vergleich jetzt zu anderen Ländern, also die zentralisierter auch organisiert sind, wie jetzt Frankreich oder England. Ja, dann würde ich sagen, Richard, dann singen wir jetzt noch einmal das Lied.
Mit dem Eimer. Sing das leise und ich mache den Feedback-Hinweis.
Mit dem Loch im Eimer, sehr gut. Ich sing's mal im Hintergrund und dann kannst du schon mal weitermachen.
Passt. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann das per E-Mail machen. feedback@geschichte.fm. Kann es direkt auf unserer Website machen, geschichte.fm. Kann es auf den unterschiedlichen Social-Media-Plattformen tun, dort heißt man zumeist Geschichte FM, außer bei Mastodon. Da gibt man am besten geschichte.social in einem Browser ein, landet man direkt auf unserem Profil. Und wer uns bewerten will, Sterne vergeben, all solche Dinge, kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts tun oder grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann.
Wer uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchte, hat die Möglichkeit, ein Buch zu kaufen, das da heißt Geschichten aus der Geschichte. Gibt es im gut sortierten Buchfachhandel. Wer keine Werbung hören möchte, hat zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist bei Apple Podcasts, da gibt es den Kanal Geschichte Plus. Und bei Steady kann man sich den Feed kaufen für 4 € im Monat. Alle Infos dazu gibt es unter geschichte.fm/steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Katharina, Achim, Lars, Sebastian, Annika, Dirk, Nikola, Florian, Ingo, Colin, Ann-Kathrin, Marcel, Paul, Jana, Stefanie, David, Henning, Alexander, Gerrit, Max, Peter, Bernhard, Annika, Tom, Daniel, Nikola, Jan, Matthias, Nancy und Daria. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Ja, vielen herzlichen Dank. Und danke an Lene Kieberl fürs Schneiden dieser Folge.
Tja, Richard, und dann würde ich sagen, ich gehe jetzt Mittagessen und schaue mir einen Geschlechterturm an.
Sehr gut.
Den ich in der Zwischenzeit recherchiert habe, wovon einige in Ringsburg gibt.
Aha.
Und da fahre ich jetzt hin und dann würde ich sagen, gehen wir in der Zwischenzeit dem einen das letzte Wort, der es immer hat.
Richtig, nämlich Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
So, bist du noch da?
Was? Ach, jetzt bin ich
sehr gut. Eingeschlafen, okay, passt.
Nee, na warte mal, aber ich sag vielleicht kurz was dann. Ich habe, glaube ich, schon länger nichts mehr gesagt.